Wusstest du, dass ein vermeintlich harmloses Multivitamin in der falschen Dosierung irreversible Nervenschäden verursachen kann? Dass fast die Hälfte aller Menschen gängige Folsäure nicht verstoffwechseln können? Und dass Metformin und Magenschutz deinen Vitamin B12-Spiegel systematisch leeren? B-Vitamine sind ein sehr unterschätztes Mikronährstoffthema. In der heutigen Beyond Lifespan-Folge räumen Max und ich mit den gängigsten Mythen auf. Max, weißt du, wieso B-Vitamine B-Vitamine heißen?
Nein, Mario, ich weiß es leider nicht.
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Story. Und zwar hat man ursprünglich sich gedacht, wo man die Vitamine entdeckt hat, gab es ja ein Vitamin A und dann gab es ein Vitamin B und ein Vitamin C und ein Vitamin D und da hat man das einfach so nach den Buchstaben halt benannt. Und es kommt eigentlich daher, dass man ursprünglich gedacht hat, Vitamin B ist eine einzige Substanz. Und erst danach ist man dann draufgekommen, dass Vitamin B eben ein ganzer Komplex an verschiedenen wasserlöslichen Vitaminen ist. Und deswegen hat man dann das Ganze nochmal so aufgeschlüsselt, ne? In B1, B2, B3. Und dann geht es aber jetzt schon weiter, weil es geht ja nicht von B1 bis B10 zum Beispiel durch. Es gibt ja insgesamt 8 B-Vitamine. Aber es gibt ja kein B4, es gibt kein B8, kein B10, kein B11. Und das sind tatsächlich Stoffe, die später dann wieder rausgefallen sind. Wo man dann gesagt hat, nee, das sind doch keine Vitamine. Also sind doch nicht so essentiell, sind doch keine Vitamine, keine B-Vitamine. Und deswegen geht die Nummerierung bis 12, aber von den 12 fehlen 4 raus. Das heißt, wir haben insgesamt 8 B-Vitamine. Und ist aus der ursprünglichen Einsubstanz entstanden.
Einfach Faulheit, dass man es danach nicht mehr umbenannt hat, weil jetzt ist es ultra kompliziert. Keiner checkt mehr, was abgeht. Super eigenartige Nomenklatur, oder? Aber jetzt haben wir es halt. Muss man damit leben.
Ja, wir würden ja auch nicht den Podcast von Beyond Lifespan einfach in irgendwas anderes umbenennen. So,
Ja, vielleicht, ja.
Nur weil man vielleicht allgemeine gesundheitliche Themen macht, die nicht mehr so perfekt unter Longevity passen, würde den Podcast ja niemand mehr hören.
Ja, also die Analogie ist mega. Also
das ist nicht so brauchbar, machen wir deswegen überzeugt. Schnell weiter. Heute geht es um B-Vitamine. Yeah. Und B-Vitamine hatte ich ja schon gesagt, es gibt 8 verschiedene. Und das ist nicht so wie bei Magnesium, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, dass es eine Basisform gibt und die immer einen Bindungspartner hat. B-Vitamine sind wirklich unterschiedliche Stoffe und die haben auch eigentlich unterschiedliche Funktionen, auch wenn sie teilweise ähnlich sind und super vielen Einfluss auf den Energiestoffwechsel und auf DNA-Reparatur und Methylierung haben und pipapo. Aber trotzdem haben sie eigentlich alle eine eigene Funktion, es sind eigene unabhängige Moleküle. Sie sind auf jeden Fall alle wasserlöslich. Das, wenn wir bei den Gemeinsamkeiten mal starten, sie heißen alle Vitamin B, sie sind alle wasserlöslich und können deswegen vom Körper üblicherweise auch wieder recht gut ausgeschieden werden. Aber auch das haben nicht alle B-Vitamine so zu eigen. Man kann nämlich auch B-Vitamine, obwohl sie wasserlöslich sind, überdosieren. Und da meine ich speziell Vitamin B6. Aber das ist was für einen späteren Zeitpunkt im Podcast. Nimmst du selber einen B-Komplex?
Ja, weil er in meinem Multivitamin mit drin ist. Deswegen habe ich auch einen B-Komplex. Aber okay. Keinen separaten B-Komplex.
Hast du B-Vitamine, ist das was du regelmäßig misst in deinen Blutbildern?
Ich habe es im letzten, wo wir jetzt bei Years waren, habe ich es nicht gemacht. Aber ich mache es normalerweise schon mit, doch.
Alle
und ich hatte mal, ja, meines Wissens schon. Und ich hatte, letztes Mal hatte ich immer B6-Probleme. Und das passt ganz gut. Zu wenig. Und das passt gut, weil das auch mit Stress zusammenhängt. Wird sehr stark verbraucht unter Stress. So rum.
Okay, ja, das ist spannend. Ich weiß nur, in Österreich ist es so, dass manchmal bei gesunden Untersuchungen wird Folsäure und Vitamin B12 auch manchmal einfach mitbestimmt. Das ist auch was, was die Kasse übernimmt. Das gilt aber paradoxerweise nur für Folsäure und B12. Ist wahrscheinlich so, weil das die häufigsten Mängel sind. Also super viele Leute haben ja einen B12-Mangel. Gibt es ja auch zig Gründe dafür. Bei Folsäure ist es genauso. Vielleicht auch wegen der Bedeutung für Schwangere. Ne? Also vor allem Schwangere nehmen ja auch Folsäurepräparate. Soll man ja auch in der Schwangerschaft zuführen, damit das ausreichend versorgt ist. Und vielleicht kommt das einfach daher. Aber ansonsten, ich glaube, ich habe die restlichen B-Vitamine sonst noch nie bestimmt. Tatsächlich.
Ja? Ah, okay.
Also nur Folsäure und Vitamin B12.
Da ist es, glaube ich, in diesen Vitamin-Panels eigentlich meistens einfach mit drin. Also ich glaube, ja. Aber
ich nehme auf jeden Fall trotzdem B-Komplex, weil meine Folsäure und mein B12 war zu niedrig.
Ideal.
Aber das ist auf jeden Fall der Grund. Und dann wollte ich das nicht einzeln substituieren, sondern eben in einem sinnvollen Komplex. Und Deswegen ist meine Entscheidung darauf gefallen. Aber was machen denn jetzt eigentlich B-Vitamine im Körper? Ich habe schon ein bisschen was vorweggenommen, wenn es um Energie geht.
Unfassbar viele Dinge. Ne? Also Synthese. Du hast ja auch schon erwähnt, das sind ja einfach viele verschiedene Moleküle. Das heißt, wir können es nicht einfach so verallgemeinern wie bei Magnesium, sondern es ist tatsächlich, machen sie unterschiedliche Dinge. Deswegen werden wir darauf auch etwas stärker dann noch eingehen, wenn wir die 8 jetzt auch einmal dann durchexerzieren. Aber du hast schon gesagt, Energie ist ein relevantes Thema, damit auch die ATP-Produktion, wie zum Beispiel beim Magnesium, aber auch DNA-Reparatur, die Methylierung, Stichwort Homozystein ist da sehr spannend, Synthese von Neurotransmittern, also dass die auch wirklich hergestellt werden und ausreichend hergestellt werden. Da natürlich ganz spannende Themen wie Dopamin, aber eben auch GABA, der eher hemmend wirkt und hilft auch beim Runterkommen. Dann tatsächlich auch das, was um die Nerven herum ist, das Myelin, das, um das zu bilden, damit auch die Nerven, die Reizleitung sauber funktioniert. Dafür brauchen wir auch B-Vitamine. Blutbildung ist auch ein Thema, deswegen sieht man einen B-Vitaminmangel häufig auch im Blutbild. Da können wir nachher, glaube ich, nochmal ganz kurz einen Exkurs machen.
Muss, das ist eigentlich ganz spannend. Muss schon ein krasser B-Mangel sein und der muss dann schon auch ein bisschen bestehen, als dass man dann diese megaloblastäre Anämie bekommen.
Aber das ist nicht selten.
Sogar wir schon gesehen, ne?
Ja, also super viele junge Mädels haben das, weil dann haben die alle irgendwie schon mal vegetarisch gelebt oder vegan sogar eher. Dann macht man das 1-2 Jahre und dann geht das recht schnell, dass man das zumindest sieht.
Bei jungen Mädchen ist wahrscheinlich auch eher Eisen. Wahrscheinlich noch ein viel häufigeres Problem, ne?
Das mag sein, dass es häufiger ist, das stimmt, ja. Aber also das war zumindest meine Erfahrung.
Ein konträres Bild, weil so Eisen macht ja sehr kleine Blutzellen.
Genau, das genaue Gegenteil.
Und Folsäure und B12-Mangel macht sehr große Blutzellen, ne? Eben genau. Diese Megaloblastäre.
Aber also sehr spannend. Das sieht man auf jeden Fall im Blutbild und das ist eigentlich schon auch crazy. Also es ist so eine der wenigen Sachen, die man aus dem Blutbild einfach so mal schnell rauslesen kann. Gerade wenn es um so Mangelsituationen geht. Und ja, Homozystein habe ich schon gesagt, das ist ein Blutwert, den wir schon häufiger mal besprochen haben. Der hängt eben zusammen mit der Methylierung und Homozystein itself ist einfach auch ein sehr relevanter Risikomarker, wenn es um Gefäßentzündungen geht. Und da kann man B-Vitamin dann auch eine Menge machen, wenn da ein hohes Homozystein dann vorliegt. Also allgemein sehr, sehr viel. Wir werden das aber jetzt natürlich in den individuellen Stoffen dann nochmal ein bisschen genauer uns anschauen.
Ich muss eine Sache nochmal kurz korrigieren. Ich habe gesagt, das sind ja wasserlösliche Vitamine, das heißt, sie können auch wieder gut ausgeschieden werden. Das stimmt so auch. Es gibt trotzdem ein Vitamin, was man speichern kann bis zu einem gewissen Maße und das ist eben Vitamin B12. Deswegen wird jetzt niemand einen B12-Mangel bekommen, nur weil man sich 2 Monate vegetarisch oder vegan ernährt. Wenn man das aber über Jahre macht und man nicht substituiert, wird man auf jeden Fall einen B12-Mangel zum Beispiel bekommen. Das ist auch sehr häufig bei, wo man das auch sieht, ist bei Alkoholikern. Also Leute, die sehr, sehr viel und sehr regelmäßig Alkohol trinken, die haben auch einen B12-Mangel, weil es dadurch einfach komplett gehemmt wird. Und genau, ansonsten einfach Leute, die sich nicht so fleischreich ernähren, die Medikamente nehmen, ne? Vor allem Metformin und
Protonpumpenhemmer. Ist noch nicht alles vorweg, Mario.
Ich halte mich im Zaum. Eine Sache noch, es sind zwar alles separate Moleküle, trotzdem funktionieren sie aber gewissermaßen so ein bisschen als Netzwerk. Und wenn du einen Mangel von B12 und Folsäure hast, dann beeinträchtigt das auch die Funktion von den anderen Vitaminen. Also es macht schon Sinn, dass sie in dieser gemeinsamen Familie sind und dass man nicht angefangen hat, jetzt machen wir noch ein Vitamin I, J, K, L oder so, ne, sondern Vitamin B1, B2, B3. Genau, das vielleicht nochmal so als Hintergrund. Aber starten wir mal mit B1. Und B1 heißt auch...
Also wie es auch heißt, Thiamin. Ja, habe ich mir jetzt richtig ausgefragt gefühlt gerade.
Kurz der Puls hochgegangen so.
Kurzer Flashback in die Uni, in die mündliche Prüfung, aber jetzt bin ich wieder da. Nee, genau, also der Name ist auch Thiamin. Alle von diesen B-Vitaminen haben auch einen anderen Namen noch. müsst ihr euch aber auch nicht unbedingt merken, ist auch gar nicht so wichtig. Am Ende, wofür ist B1 bzw. Thiamin relevant? Das ist eher das Thema Energieproduktion. Da auf jeden Fall super wichtig, vor allem auch für die Energieproduktion aus Kohlenhydraten. Wir sehen es super wichtig in den Mitochondrien, wir sehen es super wichtig im Nervensystem, aber natürlich ist es dann, wenn du einen B1-Mangel hättest, wäre auch die Herzfunktion eingeschränkt. Das heißt, alles überall, wo viel Energie gebraucht wird, da merkst du dann als erstes, dass vielleicht zu wenig B1 auch da ist. Man hat das früher tatsächlich auch als Mangel manchmal gesehen. Das ist mittlerweile aber natürlich zum Glück total selten geworden, weil die Ernährungssituation sehr gut ist. Aber es gibt ein paar auch vor allem neurologische Krankheiten, die dann entstehen, wenn du B1 zu wenig hast. Da gehört dann Wernicke Enzephalopathie dazu. Es ist recht prominent. Das sollte man einfach mal so gehört haben, ist aber heute de facto Also
bei Alkoholikern.
Okay, Entschuldigung.
Bei Alkoholikern.
Das ist ja klassisch
also bei Alkoholikern. Encephalopathie ist was, was Alkoholiker entwickeln, genau wie ein Korsakow-Syndrom.
Genau.
Deswegen ist das auch noch so bekannt und auch in Industrieländern, in entwickelten Ländern immer noch häufig, wo ja Alkoholismus vor allem ein Problem ist.
Genau.
Dass, da nimmt man viel zu wenig B1 auf. Und die B1-Mangelkrankheit, es gibt so ein paar Mangelkrankheiten, die man sich merkt. Und das heißt Beriberi. Also eine Vitamin B1-Mangelkrankheit heißt Beriberi. Und wenn sich das dann manifestiert im Gehirn, dann hat man so eine Wernicke-Enzephalopathie. Das ist eine ganz spezielle Art von Gehirndysfunktion, sage ich mal, die auch das Gewebe betrifft, also das Gehirngewebe. Ja. Das ist vielleicht noch ganz spannend. Und ja, das ist Alkohol, wenn man das über viele, viele Jahre hinweg macht, dann kommt es mehr oder weniger zwangsläufig zu diesem B1-Mangelsyndrom. Kann man dann ersetzen? Das ist was wir heute noch sehr häufig hören werden, dass diese Form, es heißt dann nicht einfach, du nimmst Thiamin, sondern das muss meistens eine spezielle Form sein vom Produkt. Und im Fall von Vitamin B1 ist es Benfothiamin. Das ist die klassische Aufnahmeform von Vitamin B1, die man auch in Supplements findet, die man auch in der also in Infusion zum Beispiel findet, das auch Vitamin B1. Wenn jetzt ein Alkoholiker mit diesem Problem ins Krankenhaus kommt, dann wird dieses Benfothiamin intravenös gegeben. Das ist auch spannend, wenn man Neuropathien hat, Nervenprobleme hat, dann ist Vitamin B1 auch spannend. Aber das bedingt dann so ein bisschen die Funktion, wie du schon gesagt hast, diese Verpackung von den Nervenzellen, die sollen eigentlich so gut wie möglich verpackt sein, dass diese Nervenleitgeschwindigkeit möglichst gut und schnell funktioniert. Und wenn das abgebaut wird und mit dieses Myelin über die Zeit hinweg und diese Nerven dann freiliegen, dann funktioniert diese Übertragung nicht mehr so gut. Gibt ja genügend demyelinisierende Erkrankungen. Das ist zum Beispiel auch ALS, ne? Also was Stephen Hawking hatte. Der hatte ja ALS, amyotrophe laterale Sklerose, und da ist es auch so, dass Myelin, also dass Nerven demyelinisiert werden in gewissen Arealen im Gehirn, beziehungsweise auch peripher, und dass dann die Übertragung gar nicht mehr funktioniert und dass man halt auch einfach nicht mehr gehen kann, nicht mehr laufen kann, seine Hände nicht mehr bewegen kann und so weiter und so fort.
Vielleicht noch dazu, also ich glaube, ich habe noch nie ein Benfothiamin-Supplement gehabt. Also es gibt welche, aber es ist auf jeden Fall nicht so häufig, vielleicht noch dazu. Also bevor jetzt alle dann auf ihre Supplements schauen und total verrückt spielen, bei den meisten ist es dann so ein, ich glaube, Thiamin-HCL heißt das. Also es ist eine andere Form, ist ein bisschen schlechter bioverfügbar als diese fettlösliche Benfothiamin-Form. Aber eben auch relativ gut verfügbar, also braucht man sich keine Sorgen machen. Ne? Es gibt aber eben auch dieses Benfothiamin. Also das ist sehr gut, aber muss man nicht unbedingt haben. Ne?
Für diese neurologischen Themen ist das Fettlösliche besser, weil Myelin ja auch aus Fett besteht.
Ja.
Und um den Spiegel schnell wieder aufzufüllen, damit sich dieses B1 da auch wieder einlagert, macht dann auf jeden Fall dieses Benfothiamin Sinn. Nee, hast du voll recht.
Genau, nee, das wird dann nur hier keine schlafenden Probleme wecken.
B2. Wie heißt B2? Machen wir gleich weiter.
Ribo.
Nicht drauf schauen.
Ja, das kann ich mir nicht merken, Mario. Also das
nicht drauf. Ja, B3 ist ja B3 ist dann wieder
viel relevanter. B3 ist das Einzige, was ich... ich kann mir 2 merken, B12 und B3. Ah ja, und dann kann ich mir noch B9 merken. Aber gut, ein paar kann ich mir merken, aber B2 nicht. Riboflavin heißt es. Ist auch für den Stoffwechsel, für die Energieproduktion super spannend. Ist auch in den Mitochondrien super wichtig. Sollte man da auf dem Schirm haben, auch für Glutathion, für das Master-Antioxidans im Körper, sehr, sehr wichtig als unterstützender Faktor. Man merkt einen Mangel tatsächlich an ein paar sehr interessanten Sachen. Hauptsächlich sind das so Schleimhaut-Hautprobleme. Das heißt, wenn man irgendwie eingerissenen Mundwinkel hat, kann man mal daran denken, ob da nicht vielleicht eben Riboflavin-Mangel auch im Hintergrund ist, rissige Lippen, generell trockene Schleimhäute dann. Und damit einhergehend häufig dann auch mal eine Lichtempfindlichkeit, weil das natürlich auch mit der Schleimhaut zusammenhängen kann, auch im Auge. Aber per se ist das alles wiederum auch sehr diffus, ne? Also können auch viele andere Dinge gewesen sein, kann auch einfach mal eine stressige Phase gewesen sein. Was da noch spannend ist, ist, dass es eben auch ganz gut sein kann zur Migräneprophylaxe. Es wird da teilweise in höheren Dosierungen angewandt, kann da wohl helfen. Ob das irgendwie mit Energieerzeugung zusammenhängt, mag sein, mag vielleicht auch nur bei manchen Leuten bei Migräne helfen. Auf jeden Fall was man mal ausprobieren kann, wenn man da tatsächlich belastet ist. Und ansonsten Was auch noch ganz interessant ist, es gibt ja dieses Gen, da werden wir nachher nochmal drauf kommen, das heißt MTHFR, das ist, geht um Methylierung auch. Und das bedeutet, wenn man da eine Mutation hat, dann kann man relativ schlecht B-Vitamine aufnehmen, die wiederum unmethyliert sind. Und es ist eben so, dass dieses Gen wiederum auch vom B2 abhängig ist. Das heißt, es funktioniert auch schlechter, wenn wir weniger B2 haben. Das heißt, es kann auch ein Grund sein, warum wir dann Aufnahmeprobleme von anderen B-Vitaminen haben. Und dann merken wir schon so eine erste Interconnection, dass wenn ein Vitamin schlechter funktioniert oder weniger da ist, das andere dann vielleicht auch weniger da sind automatisch und dann sich das Ganze so hochpotenziert.
Zwei Sachen noch. Man sollte, das werden wir heute noch sehr häufig hören, deswegen vielleicht ganz generell, wenn man B-Vitamine sich besorgen möchte oder einen Komplex besorgen möchte, immer schauen, dass es bioaktive Varianten sind. Im Fall von Riboflavin, im Fall von B2, ist es dieses Riboflavin 5-Phosphat, also R5P. Aufpassen, es gibt auch P5P, kommen wir dann später nochmal darauf zu sprechen. Aber das ist dieses R5P, das wären in der bioaktive Form und im Idealfall hat man sowas dann schon im Komplex mit drin. Und das Zweite, jeder, der schon mal einen sehr hochdosierten B-Komplex eingenommen hat, merkt das, wenn man auf die Toilette geht, dass der Urin sehr gelb ist, so hellgelb, und das ist wegen Riboflavin der Fall. Weil das einfach wieder, ein Teil davon natürlich auch einfach wieder ausgeschieden wird. Und diese Gelbfärbung, die kommt eben wegen Vitamin B2, also wegen dem Riboflavin zustande. Das vielleicht noch so als Fun Fact am Rande. Ansonsten, ja, ist Vitamin B3 aber schon mal sehr viel populärer als Thiamin und Riboflavin. Weil das ist nämlich Niacin oder Nicotinamid, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und das ist gewissermaßen auch relevant, wenn es um NMN und NR geht. Weil das sind nämlich auch eigentlich Vitamin B3-Derivate, das heißt so Abkömmlinge auf Deutsch, würde man sagen, vom ursprünglichen Niacin. Also einfach veränderte Formen, die ursprünglich mal Niacin waren und über verschiedene chemische Reaktionen dann zu NMN oder eben NR umgewandelt sind. Jetzt kann man sich schon gleich vorstellen, wofür B3 relevant ist. Und zwar für den Energiestoffwechsel. NAD ist ja auch für den Energiestoffwechsel relevant, aber nicht nur. Auch DNA-Reparatur zählt da dazu, auch Zellstress zählt dazu, wenn es um diese Regulation von oxidativen oder antioxidativen Prozessen im Körper geht. Deswegen super, super viele Enzyme sind daran beteiligt. Das würde jetzt den Rahmen so ein bisschen sprengen, aber wir hatten ja auch schon genügend Folgen zu NAD Plus und zu NAD Plus Vorläufern. Deswegen muss man da, glaube ich, auf der Stelle einfach gar nicht mehr zu stark eingehen. Was noch spannend ist bei den Formen. Beim klassischen Niacin ist es so, wenn man da Dosierungen einnimmt im Bereich von so 500 Milligramm und darüber, dann kann es zu einem Flush kommen. Jetzt frage ich gleich mal dich, weil du das mal getestet hattest. Mach mal viel Niacin einnehmen, da kommt so zum Flush. Wie fühlt sich das an?
Ja, also genau. Ich
und warum hast du es gemacht?
Ja gut, ich hab's einfach gemacht, weil es mir Spaß macht. Aber also weil man halt einfach so am Tisch saß und haben wir es einfach mal angenommen. Das war tatsächlich einfach, ja, also ich habe es bis jetzt wirklich nur in so Situationen gemacht, wo es eigentlich überhaupt nicht gepasst hat. Deswegen will ich da, was man machen kann, man kann das natürlich auch irgendwie, man sagt, das kann vielleicht die Entgiftung verbessern, wenn man in die Sauna geht und so, das machen manche Leute. Aber es ist am Ende nicht unbedingt was dir jetzt einen krassen zusätzlichen Benefit, nur weil es den Flush gibt. Manche machen es vom Training, dass sie sich einfach ein bisschen aufgewärmt fühlen. Ne? Das ist dann ein interessantes Gefühl einfach, aber weniger jetzt wahrscheinlich ein starker Effekt, den man dadurch hat. Was passiert? De facto weiten sich einfach die peripheren, also die Gefäße, die unter unserer Haut sind, die erweiten sich sehr stark.
Wie schnell passiert das?
Oh, so halbe Stunde, würde ich sagen.
Okay, also wie viel hast du genommen?
500 Milligramm.
500 Milligramm.
Halbe Stunde. Dann heizt du dich komplett, dann heizt dich ziemlich auf, aber halt oberflächlich. Also nicht von innen, sondern das wirkliche oberflächliches Aufheizen. Und das kann dann einerseits ganz angenehm sein, wenn es nur die Wärme ist, ne? Aber kann auch sehr unangenehm sein, weil es dann zum Jucken anfangen kann. Und das ist wirklich fies dann teilweise. Dann fängst du dich an zu kratzen. Und wenn du einmal anfängst zu kratzen, dann eskaliert es halt komplett. Und man wird halt wirklich überall rot, ne? Und das kann auch wirklich so fleckchenweise dann sein. Und kann auch wirklich sehr unangenehm sein. Aber man hat eben auch einen Gewöhnungseffekt. Also wenn man das jetzt wirklich regelmäßig macht, dann bekommt man diesen Flush auch irgendwann entweder gar nicht mehr oder zumindest weniger stark. Und dann ist das alles auch gar nicht mehr so wild. Also man kann sich da reingewöhnen. Und man kann dann auch jeden Tag 500 Milligramm Niacin nehmen und dann passiert auch nichts. Ne? Also das ist wirklich eher eine Gewohnheitssache.
Niacin hat man ja früher auch mal genommen zur Optimierung von der lipidsenkenden Therapie. Also bevor es Statine gab und die PCSK9-Hämmer, die es heute auch noch gibt, da hat man Niacin genommen in relativ hohen Dosen, also nicht eben nur 500 Milligramm, sondern mehrere Gramm, um das Cholesterin zu senken. Und das hat dann auch funktioniert, aber halt unter dem Vorbehalt, dass fast alle dann jeweils diesen Flash halt bekommen haben. Der ist natürlich sehr unangenehm. Sowas eignet sich natürlich dann auch gar nicht zur täglichen Einnahme. Das muss man vielleicht einfach nochmal dazu sagen. Und du hast schon gesagt, manche Leute nehmen das vor der Sauna, nicht um sich in eine körperliche Ausnahmesituation zu bringen, vielleicht auch, aber
vielleicht auch,
nicht alle Leute haben, glaube ich, das als Hintergrund, sondern es geht ja um die Entgiftung, weil man ja so nachsagt, dass darüber, also weil die Hautdurchblutung so stark angeregt wird, dann bist du ja auch noch in der Sauna, dann wird der Körperkern ein bisschen aufgewärmt, dann kannst du sehr viele Schadstoffe und Toxine über die Haut abtransportieren. Ob das jetzt tatsächlich so ist, es ist sicher eine sehr intensive Erfahrung, würde ich mal sagen. Aber ob man da jetzt wirklich einen Giftungseffekt hat, das ist eigentlich gar nicht so gut belegt. Das ist vielleicht nochmal.
Ich glaube wirklich sehr, 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 sehr wenig belegt, wenn nicht sogar gar nicht. Aber ich meine, das ist vielleicht mechanistisch plausibel und that's it. Es ist ja auch okay. Und also es ist auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung. Ich kann es jedem ins Herz legen. Es fühlt sich schon teilweise unangenehm an. Aber dann hat man es mal erlebt und es ist schon cool, wenn man einfach so eine Kapsel einwirkt und dann hat man einfach so wirklich für eine Stunde, also wirklich diese Erscheinungen und sagt sich, okay, ich habe doch jetzt eigentlich nur so ein bisschen Niacin eingenommen und das macht sowas mit meinem Körper schon crazy. Und es ist zumindest nicht bekannt, dass das irgendwelche langfristigen Schäden oder so macht, sondern ganz im Gegenteil, es ist tendenziell eher positiv, aber es ist halt unangenehm, ne?
Kann man eine Niacin-Flash-Party machen.
Genau.
Wenn einem danach ist, bitte nicht machen, wenn man irgendwelche Vorerkrankungen hat oder nicht gesund ist, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da bitte nicht machen. Dann gibt es noch ein zweites Molekül, was unter Vitamin B3 fällt. Und zwar ist das Nicotinamid. Hm. Das Schöne an Nicotinamid ist, es macht keinen Flash. Das Schlechte an Nicotinamid ist, es ist in hohen Dosen lebertoxisch. Also es schädigt dann auch wirklich die Leber. Deswegen erstmal mittlerweile bei diesen klassischen Vitamin B3-Präparaten, also natürlich gibt es auch Vitamin B3 in den meisten B-Vitaminkomplexen, da ist jetzt kein NR drin, da ist auch keine NMN drin, aber weil diese anderen Varianten, diese neueren, eben ein bisschen besser verträglich sind, direkte NAD-Vorläufer sind, sind die in diesem ganzen Longevity-Kosmos sehr viel relevanter und auch interessanter. Auch für Vitamin B3-Mangel gibt es ein spezielles Wort und das heißt Pellagra, das hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist ähnlich populär wie Skorbut bei Vitamin C. Bei Vitamin C bekommt man diese Schleimhautblutungen. Auch Pellagra zeigt sich vor allem an der Haut und im Gehirn. Also bei der Haut ist es diese Dermatitis, trockene, es ist eine sehr trockene Haut, schaut sehr unschön und sehr ungepflegt auch einfach aus. Kann auch nicht immer nur eine mangelnde Feuchtigkeit sein, sondern manchmal auch einfach Vitamin B3. Wobei natürlich sehr, sehr selten in der Ernährung heutzutage bei Vitamin B3 entweder zugesetzt wird oder einfach genügend in der Ernährung auch vorkommt. Das muss man auch dazu sagen. Es kann Durchfall machen und es kann auch eine Demenz machen, weil eben diese B-Vitamine alle relativ relevant sind für das Nervensystem. Wird man heute in der Folge noch häufiger hören, dass diese B-Vitamine auch kognitive Nebeneffekte haben können, wenn sie eben fehlen und im Fall von B6, wenn sie zum Beispiel auch zu viel sind. Das vielleicht noch so am Rande. Dann überspringen wir das B4, weil das gibt es ja nicht mehr. Ich habe mir tatsächlich auch nicht aufgeschrieben, was B4 mal war, also was das theoretisch gewesen wäre. Weiter geht's mit Vitamin B5 und zwar mit Pantothensäure. Woher kennt man Pantothensäure?
Ja, Bepanthen meinst du? Ja, genau. Das ist natürlich ein guter Punkt, ja. Nee, daher kennt man das tatsächlich. Es ist tatsächlich auch bekannt als Coenzym A, auch wenn euch das jetzt wahrscheinlich wenig bringt, aber ist noch ein anderer Name dafür. Ist am Ende für viele Stoffwechselsituationen spannend. Brauchen wir einen Fettsäurestoffwechsel, brauchen wir einen Kohlenhydratstoffwechsel, Aminosäurestoffwechsel. Brauchen wir auch für die Synthese von unseren Sexualhormonen, also insofern ganz, ganz cool. Wird bei Stress, das war das, was ich vorhin meinte, B5 und B6 werden vor allem bei hohem Stress, chronischer Stressbelastung sehr stark ausgeschieden. Per se ist aber so ein Mangel eigentlich isoliert eher selten. Wahrscheinlich kommt es dann eben häufiger mit B6. Also wie gesagt, bei mir ist zum Beispiel B6 erst ausgeschlagen. Was merkt man? Ne? Also woran könnte sich ein B5-Mangel äußern? Man fühlt sich irgendwie erschöpft, man ist weniger belastbar, die Resilienz leidet. Ne? Aber eben auch Haut- und Schleimhautprobleme, ganz ähnlich eigentlich wie beim B3, also beim Niacin.
Also es ist sehr einfach, also auf der Haut hat es, deswegen ist es auch in Bepanthen,
genau,
einen sehr pflegenden Effekt, weil das ist eben relevant für, also so ein es ist manchmal auch beschrieben als so ein Adapter für Fette und deswegen ist es natürlich auch relevant, wenn es um das Pflegen von der Haut geht. Es ist auch ein bisschen beruhigend, wird manchmal auch in der Akne-Therapie eingesetzt und ich habe jetzt schon mal von ein paar Leuten bei so Konferenzen gehört, dass sie B5 sehr hoch dosiert für Akne eingenommen haben und da dann irgendwie sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Ich habe dann mal ein bisschen recherchiert. Es ist jetzt nicht so, als gäbe es da eine überwältigende Evidenz dafür, ne? Aber es ist vielleicht auch mal was, was man versuchen kann, bevor man auf Retinoide, auf sehr, sehr starke Retinoide zum Schlucken umsteigt. Einfach mal schauen, ob es was mit der Haut macht, ja oder nein. Ansonsten ist ein B5-Mangel sehr selten. Was einfach sehr häufig in der Nahrung vorkommt. Ist natürlich auch Teil von den allermeisten B-Komplexen. Also ist da auch mit drin, sonst wäre es halt auch kein B-Komplex. Eine bioaktive Form wäre hier Panthetin. Die hat ein bisschen eine bessere Bioverfügbarkeit, aber es ist jetzt nicht so, gäbe es da ein Problem mit der Methylierung, wie das zum Beispiel bei Folsäure ist, was wir dann später nochmal hören werden. Aber ja, Panthetin, es gibt es auch nicht nur als Creme zum Draufstreichen, sondern manchmal auch als Lutschtablette. Wenn man so Aften im Mund hat, also so Entzündungen im Mund, so offene Stellen, die dauern ja meistens dann schon so 7 bis 10 Tage, dass das wieder weggeht. Und da gibt es dann genau aus dem Grund auch so Panthenol-Lutschtabletten. Die sind sehr niedrig dosiert, die kann man auch lutschen. Das ist auch sehr häufig bei Chemotherapien gibt es diese Lutschtabletten einfach dazu, weil viele Chemotherapien als Nebenwirkungen diese Aften haben, diese offenen Schleimhautstellen im Mund. Und da kann sowas dann schon mal ein bisschen unterstützen. Das wird das Problem jetzt nicht 1:1 lösen, aber es kann ja für Symptome, wenn man welche hat, sicher mal sehr spannend sein. Dann geht's weiter zu Vitamin B6 und das heißt,
die bioaktive Form heißt Pyridoxal-5-Phosphat, das weiß ich sogar doch auswendig, P5P, und man nennt es aber eigentlich Pyridoxin. Das ist das B6 in seiner Reinform sozusagen. Und da ist das Stichwort wieder auch eigentlich hauptsächlich tatsächlich das Nervensystem, also auch damit auch sehr stark die Neurotransmitter und damit natürlich auch das ganze Thema, okay, bin ich irgendwie chronischem Stress ausgesetzt und du hast natürlich dann auch einen höheren Verbrauch, wenn du oder unter mehr Stress stehst, als wenn du unter weniger Stress stehst. Also auch da wieder sehr nah am Nervensystem dran, sonst aber auch wieder an super vielen Sachen beteiligt. Man unter über 150 Reaktionen, also ist wirklich sehr, sehr breit im Körper angewendet. Auch sogar im Immunsystem relevant. Also ja, sehr breit, aber was man sich hier merken sollte, ist eigentlich vor allem dieser Neurotransmitter und Nervensystem-Part. Was merkt man, wenn man zu wenig hat? Auch wieder super ähnlich zum B5. Wir haben ja eine etwas schlechtere Stimmung, wir fühlen uns ein bisschen abgeschlagen. Es kann sogar sein, dass man sehr reizbar wird, sogar ein bisschen depressiv sich fühlt, ne? Dass man vielleicht auch Schlafprobleme hat. Also das kann schon alles dazukommen. Es kann auch Neuropathien machen.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt wirklich eines der einzigen B-Vitamine, wo man sich sehr stark Gedanken machen muss, wo ein Mangel und eine Überdosis die gleiche Symptomatik machen können.
Genau, das ist ganz interessant, ja.
Und weil wenn man zu viel B6 nimmt, und da sollte man wirklich darauf achten, weil B6 ist in enorm vielen Kombipräparaten drin. Auch Magnesiumkomplexe haben Vitamin B6 mit dabei, weil es die Bioverfügbarkeit von Magnesium auch unterstützen soll. Also da hat es auf jeden Fall einen Grund. Aber ansonsten in sehr, sehr vielen Komplexen, hat man vielleicht einen Magnesiumkomplex, einen B-Komplex und dann noch irgendwie was anderes, wo es um Energie speziell geht, weil oder um in irgendwelchen kognitiven Präparaten noch, die das mit unterstützen sollen. Und dann ist da überall B6 drin und dann kommt man da schnell mal in einen Bereich, wo es auch toxisch werden kann. Und das sollte man nicht über einen langen Zeitraum ohne zu messen machen. Wie gesagt, bei Vitamin B6 unbedingt aufpassen, das kann so Kribbelparästhesien machen, das heißt, es kribbelt, gleichzeitig hat man aber nicht mehr so eine wirkliche Empfindsamkeit in den Fingerkuppen zum Beispiel oder auch in den Beinen, in den Zehen. Es kann auch ein Brennen machen, so eine sensorische Neuropathie, dass man auf einen Tasten, wenn ich hier zum Beispiel an meiner Hand entlang taste, dann plötzlich so komische Empfindungen bekomme, die eben nicht nur Druck sind, sondern da tritt dann plötzlich so ein Brennen auf. Das ist wirklich, wirklich aufzupassen. Und das ist was man ja mit einer Nahrungsergänzung eigentlich als letztes machen will, nämlich sich selber schaden. Deswegen sollte man da darauf achten, B6 nicht überdosieren. Ich würde mal sagen, in vielen B-Komplexen ist das auch schon berücksichtigt. Wenn es aber sehr, sehr, sehr hochdosierte B-Komplexe sind, einfach ein bisschen darauf achten, dann ist es wahrscheinlich halt auch einfach kein Dauerpräparat.
Ja, ich glaube, das Risiko ist dann auch eher, wenn man halt verschiedene Präparate hat, wo es irgendwie überall beigesetzt ist, ne? Und dann potenziert sich das so ein bisschen hoch. Aber gut, ist mir jetzt ehrlicherweise auch noch nie untergekommen, aber es ist halt möglich, ne? Und deswegen sollte man einfach hin und wieder einfach auch mal nachmessen, wenn man tatsächlich eine Menge P5P oder was auch immer zu sich nimmt, dass man da sich nicht am Ende unnötig belastet, ja.
Genau, vielleicht noch ein kleines Stoffwechselthema, also konkret auf B6 bezogen. B6 muss ja im Körper umgewandelt werden zu diesem aktiven, wie du schon gesagt hast, P5P, pyridoxal-5-Phosphat. Und dazu braucht man Zink und Vitamin B2. Also wieder so eine kleine Verbindung. Man kann genügend Vitamin B6 in der Nahrung haben, auch genügend B6 im Körper. Aber wenn mir Zink fehlt und B2 fehlt, dann kann ich es auch nicht umwandeln in die bioaktive Form. Und dann kann es im Körper auch keine Effekte
Da haben wir wieder die Interconnection.
Sehr genau, da sieht man wieder das, was wir am Anfang gemeint haben. Es ist immer gewissermaßen ein Komplex, also ja, ein Netzwerk, wo alle B-Vitamine gemeinsam miteinander so ein bisschen interagieren. Deswegen, ja, B6 kann man auf jeden Fall auch messen. Und das macht Sinn, wenn man sehr lange, sehr hochdosiert irgendwelche Präparate eingenommen hat und sonst vielleicht auch einfach mal absetzen und schauen, dass man da keine zu hohe dauerhafte Zufuhr hat. Dann geht es weiter mit B7 und B7 wird fast nie als B7 bezeichnet, sondern eigentlich immer als Biotin bezeichnet.
Genau, weil sonst wäre man ja auch ein bisschen verwirrt, weil die B-Vitamine haben immer so einen Energiekreislauf, würde ich behaupten, mal so einen Energiekreislaufruf, ne? Deswegen nutzt man da eher Biotin und das ist tatsächlich für Haut, Haare, Nägel halt super spannend und auch in jedem Haut, Haare, Nägel Supplement und eben auch sehr spannend für die Stabilität eben genau dieser, ich sag mal, Körperaussatzstoffe oder wie auch immer man das nennen will, ne? Also am Ende macht es die Haare halt einfach ein bisschen schöner, brüchige Nägel macht es wieder sauber, ne? Was aber eben auch ganz spannend sein kann, gerade bei Frauen, die vielleicht Haarausfall haben und noch nicht so richtig einen Grund gefunden haben, da könnte es dann sehr spannend sein, auch mal im Blut B7 sich anzuschauen, weil ja, da vielleicht auch ein Grund für Haarausfall sein könnte. Bei Männern ist es dann meistens ohnehin der erblich bedingte Haarausfall, deswegen sage ich es so, ne? Aber da kann es natürlich auch sein, ne? Ist nur in dem Fall natürlich wahrscheinlicher. Ja, ansonsten ist das eigentlich nicht so im Energiestoffwechsel unterwegs wie die anderen. Was du aber schon auch haben kannst, ist, dass du dich müde fühlst, dass du eine depressive Verstimmung irgendwie hast, dass du dich nicht ganz so leicht fühlst. Aber das sind halt wieder auch super, ja, diffuse Symptome. Deswegen, ich würde da auf jeden Fall eher auf das Thema Haut, Haare, Nägel gehen. Und das ist auch, wofür es bekannt ist. Und am Ende nimmt man es eh meistens in einem B-Komplex ein. Ne?
Voll. Und um das vielleicht noch so ein bisschen in richtige Perspektive zu rücken, ist es vor allem bei einem Mangel so, dass diese Symptome wie brüchige Nägel und so auftreten können. Und wenn man den Mangel dann ausgleicht, dass sich diese Symptomatik dann wieder bessert. Es gibt aber natürlich viele andere Ursachen auch für brüchige Nägel. Da muss jetzt nicht zwangsläufig sein, dass Biotin da hilft. Vielleicht für manche, die es auch noch unter einem dritten Namen kennen. Biotin ist nämlich auch als Vitamin H bekannt.
Ach so, ja.
Und B7, Biotin und Vitamin H, das ist ein und dasselbe. Es ist immer Biotin gemeint. Und falls jemand sehr, sehr fleißig den Podcast hört und bei der Vitamin D-Folge ganz genau aufgepasst hat, da hatte ich auch gesagt, dass eine sehr hohe Biotinaufnahme oder Biotin-Supplements den Vitamin D-Wert verfälschen können, weil da ein biotinabhängiges Enzym verwendet wird im Labor. Nicht bei der Messung übers Massenspektrometer, sondern bei diesen ELISA-Tests, die manchmal auch gemacht werden und sehr häufig in der Routine gemacht werden. Da einfach daran denken, wenn man Biotin regelmäßig einnimmt, kann der Vitamin-D-Wert da auch entsprechend verfälscht sein. Das trifft nicht nur für Vitamin-D zu, weil viele ELISA-Tests funktionieren über Biotin. Einfach daran denken, wenn man diese Tests macht, vielleicht beim Arzt auch einfach dazu sagen. Ich wäre mir aber nicht mal sicher, dass es der Arzt dann auch tatsächlich weiß. Aber wenn bei diesen Werten irgendwas komisch ist, wenn man jetzt einen Vitamin-D-Spiegel von, ich sage jetzt mal, 20 hat, dann Nanogramm pro Milliliter, und man nimmt aber schon 6000 Einheiten Vitamin D am Tag, dann ist das ja erstmal was nicht sonderlich plausibel ist. Ne? Da bist du gerade so an der Schwelle zu einem Mangel und würdest dich eigentlich sehr gut mit Vitamin D versorgen. Da ein bisschen daran denken, ob nicht vielleicht irgendein Laborfehler im Spiel war. Und einer von diesen Laborfehlern kann Biotin sein. Also Vitamin H oder Vitamin B7. Je nachdem, wie man es denn bezeichnen möchte. Dann müssen wir wieder was überspringen. Es gibt nämlich kein Vitamin B8, aber es gibt ein Vitamin B9 und das ist jetzt die altbekannte
Folsäure. Genau. Oder Folat, wie man es auch kennt. Extrem, extrem wichtig für die Zellteilung und dementsprechend können wir uns auch herschließen, warum es dann wirklich für die Schwangerschaft und für einfach auch ja für den Nachwuchs so wichtig ist, ne? Dass man eben da auch so stark darauf achtet, dass da genug B9 da ist. Weil was kann passieren, wenn zu wenig B9 da ist? Dann kann es Entwicklungsfehler auch bei den Kindern geben, insbesondere auch vom Nervensystem hinten. Also da beginnt dann, wie nennt man das nochmal? Mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall ist der Rücken dann de facto
also
offen.
Das Rückenmark ist nicht, genau. Also von den Wirbeln komplett umschlossen.
Wächst nicht
man hat dann
zu,
so einen Neuraldefekt.
Neuraldefekt,
genau. Neuralrohrdefekt.
Genau, ja, sowas.
Das Neuralrohr ist also ist praktisch die Entwicklung vom Rückenmark, ne, wo genau. Sich das Rückenmark auch drin entwickelt. Und dann kann das hinten offen liegen.
Genau.
Und entsprechend... Das schaut nicht schön aus und das kommt heutzutage auch, also vor allem in Industrieländern, auch praktisch gar nicht mehr vor, weil ja alle vom Gynäkologen des Vertrauens ohnehin ein Präparat auch verschrieben bekommen haben. Wenn nicht, dann nehmen sie es schon selber ein und da ist immer Folsäure mit dabei und manchmal auch noch ein paar andere Vitamine, aber es geht hier vor allem um die Folsäure, damit das sich alles korrekt entwickeln kann. Und bei Folsäure ist ja auch, das hatten wir am Anfang schon gesagt, wenn man schlecht mit Folsäure versorgt ist oder auch schlecht mit Vitamin B12 versorgt ist, dann kann man eine Blutarmut bekommen.
Mhm.
Und zwar nennt man das dann eine megaloblastäre Anämie. Gleichzeitig bekommt man auch noch neurologische Schäden. Das lassen wir mal außen vor. Aber das ist dann theoretisch auch was man im Blutbild sieht. Und da hat man zu wenig rote Blutkörperchen. Und die roten Blutkörperchen, die da sind, die sind sehr groß. Die sind sehr, sehr, sehr aufgebläht, weil nicht genügend, also weil Folsäure ist sehr wichtig für die Zellteilung. Und deswegen ist es so, dass nicht genügend neue rote Blutkörperchen produziert werden können, einfach so von der Reserve her. Und dann versucht der Körper natürlich möglichst viel von diesem Hämoglobin, das ist am Ende was den Sauerstoff auch trägt, in eine Blutzelle reinzustopfen. Und deswegen werden dann die Blutzellen so ein bisschen größer. Und das sieht man dann, es gibt ja diese Werte wie MCV und MCH und MCHC, die Werte, die den meisten Leuten nicht sagen, wenn sie sich ein kleines Blutbild mal anschauen. Und da würde man theoretisch auch schon einen Hinweis finden, wenn diese Werte über der Norm sind, dann macht es auf jeden Fall mal Sinn, dass man sich eine Folsäure auch mal anschaut und auch ein Vitamin B12 dann noch mit anschaut. Aber das ist so der Pathomechanismus
dahinter. Ja, es macht aus meiner Sicht sogar Sinn, wenn man da am oberen Ende ist, meistens, dass man sich mal überlegt, okay, wahrscheinlich habe ich irgendwie einfach zu wenig B9 oder B12. Ne? Deswegen, ich meine, das sind ja alles auch wieder Referenzwerte. Ne? Das heißt, wir reden hier von 95% der Bevölkerung de facto. Und es ist jetzt schon plausibel, dass 10-20% einfach zu wenig haben, wenn nicht sogar mehr. Ne? Da kommen wir aber später noch ein bisschen rein. Am Ende sollte man sich dann auf jeden Fall mal kurz mit dem Thema beschäftigen, wenn man das eh in seinem Blutbild schon sieht und eh eins hat. Ne?
Ja, und dann gibt es ja noch dieses MCHFR-Thema. Das hatten wir schon vorher mal kurz angesprochen. Ich glaube, bei Vitamin B2 ist es gewesen. Und das ist bei Folsäure eben besonders relevant. Das heißt, man will immer die methylierte Form von Folsäure haben, weil es doch ein relativ großer Anteil der Bevölkerung ist. Das sind also mal sind es 40, mal sind es um die 50% von Leuten, die da einen Defekt haben. Ein Defekt im Sinne von, man kann entweder den Effekt haben, wo man beide Gene nicht hat. Also man hat ja von jedem Gen immer zwei Kopien und entweder, und da gibt es drei Varianten, die man haben kann. Man hat beide nicht und man hat eine, man hat keine. Und je nachdem, wenn eine Kopie praktisch schon fehlt oder beide fehlen, kann man das auf jeden Fall schlechter verstoffwechseln, schlechter umwandeln bzw. aktivieren, also Folsäure in die aktive Form der Folsäure. Deswegen da unbedingt immer die methylierte Form nehmen, also Methylfolat steht meistens auch auf den Produkten hinten drauf. Aber wie gesagt, man muss dafür jetzt auch keinen Gentest machen, sondern man geht einfach auf Nummer sicher, wenn man sich ein Produkt kauft, was auch Methylfolat enthält. Das ist auf jeden Fall wichtig und richtig und das gilt für alle B-Vitamine. Also immer möglichst eine bioaktive oder eine aktivierte Form und dann kann das vom Körper auch entsprechend verstoffwechselt werden, auch wenn man jetzt genetisch nicht so gesegnet ist und bei MCHFR mal nicht ins Klo gegriffen hat, aber halt die Ausstattung einfach nicht mitbekommen hat. Jetzt gibt es einen großen Sprung, jetzt müssen wir nämlich 10 auslassen und 11 auslassen und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten B-Vitamin und das ist Vitamin B12 und jetzt sage ich es mal, es heißt Cobalamin und da gibt es auch viele verschiedene Formen, auch bei Cobalamin. Ne? Da gibt es ein paar mehr wie nur zwei Formen. Es gibt ein paar gängige, das ist jetzt das Cyano-Cobalamin, kommen wir dann später nochmal ein bisschen darauf zurück. Aber ja, eine Sache von B12 haben wir schon weggenommen, ist es wichtig für die Blutbildung. Wofür denn noch?
Ja, es ist tatsächlich vor allem aber auch sehr spannend, wenn es ums Thema Methylierung oder Homozysteinstoffwechsel geht. Es wäre auf jeden Fall eine der ersten Sachen, an die man denkt, wenn man einen hohen Homozysteinspiegel sieht und sagt, okay, ich will den irgendwie jetzt mal runterbringen. Da sind zwei Dinge, an die ich denke. Das ist einmal B12 und es ist einmal TMG beziehungsweise Betain, was da auch helfen kann und eben diese Methylierung auch mitbringt. Zugegebenermaßen bringt es diese Methylierungsunterstützung aber nicht immer, nur wenn man es halt auch wirklich hernehmen kann. Ne? Das heißt, wenn man hier tatsächlich keine methylierte Form nimmt vom Cobalamin bzw. B12, dann wird das wahrscheinlich auch weniger fürs Homozystein bringen. Also da muss man einfach so ein bisschen auf die Form achten, weil das meistverwendete da draußen ist Cyanocobalamin und damit ist jetzt erstmal nicht unbedingt was falsch, aber es ist halt nicht ideal. Besser bioverfügbar sind dann eigentlich Methylcobalamin, da hat man auch die Methylgruppe schon dran, oder Hydroxocobalamin, wo der Körper auch sehr gut mit umgehen kann und das sehr gut verwerten kann. Seltener sehe ich zum Beispiel aber dann Adenosylcobalamin, das es auch noch gibt, aber das sehe ich zumindest seltener so im praktischen Kontext in Supplements. Dann ist es auch spannend, was wir auch schon hatten bei der Blutbildung, das ist einfach genau das gleiche Thema tatsächlich wie beim B9. Da muss man einfach ein bisschen drauf gucken. Also wenn man da offensichtlich was sieht im Blutbild, dann könnte man einfach auch mal ein bisschen blinder mit B12 und B9 mal reinfahren und sehen, ob es besser wird, ne, ohne dass man jetzt die beiden messen muss, weil es einfach sehr wahrscheinlich ist, ne, und also enorm wahrscheinlich ist, dass es an einem von den beiden mal sicher liegt. Und wir haben uns ja gemerkt, das ist eh alles wasserlöslich, das heißt, man kann jetzt auch nicht so viel falsch machen, wenn man jetzt nicht ultra hohe Dosen einnimmt. Ne? Genau.
Genau, und ansonsten bei also Hydroxycobalamin, das ist am meisten in so Injectables. Mhm. Also das wird, auch wenn jetzt jemand mit einem Kasten B12-Mangel ins Krankenhaus kommt, man den irgendwie diagnostiziert, dann würde man nicht damit anfangen, irgendwas zu schlucken, weil viele Leute nämlich das Problem haben, vor allem ältere Leute, die können dieses Vitamin B12 gar nicht mehr so gut aufnehmen. Wenn jetzt jemand auch Metformin nimmt oder diese Protonenpumpenhemmer nimmt, die ja manchmal von manchen Leuten wie so Tic-Tacs eingenommen werden, also diese Säureblocker und vor allem über einen sehr, sehr langen Zeitraum, dann kann das auch zu einem B12-Mangel führen. Dann bringt es aber ja auch nicht zwangsläufig was, auch einfach ein Supplement einzuschmeißen, weil das von der Bioverfügbarkeit her dann auch ein bisschen hinter den Erwartungen sicher zurückbleibt. Sicher besser als ohne, und es wird dann Teil davon auf jeden Fall aufgenommen und man bekommt sicher keinen drastischen Mangel. Aber wenn es dann mal was injiziert werden soll oder man so Depotpräparate hat, die sehr hochdosiert dann für mehrere Wochen und Monate reichen sollen, dann ist das immer Hydroxycobalamin, und ansonsten Supplements findet man immer Methylcobalamin und Cyanocobalamin, und Methylcobalamin ist da auf jeden Fall ein bisschen geeigneter, würde man sagen.
Ja, was man jetzt häufig sieht, ist Methyl und Hydroxo tatsächlich auch interessanterweise zusammen. Ist jetzt so, ich sag mal, eine neue Mode. Hydroxo ist halt ein bisschen allroundiger, ne? Aber am Ende wahrscheinlich recht gleichwertig zu Methyl. Ne?
Genau. So Risikogruppen, wir haben schon gesagt, also Leute, die sich vegan und vegetarisch ernähren, laufen auf jeden Fall Gefahr, B12-Mangel zu entwickeln. Einfach deshalb, weil Pflanzen brauchen Vitamin B12 nicht zum Überleben. Deswegen reichert sich Vitamin B12 auch nicht in Pflanzen an, ne, sondern es kommt hauptsächlich aus tierischen Produkten, natürlich vor allem auch aus Fleisch, aber auch aus anderen tierischen Produkten. Deswegen, Vegetarier sind ein bisschen besser davor geschützt, aber Veganer sollten auf jeden Fall ein B12-Präparat nehmen und das auch supplementieren. Ansonsten ältere Menschen, hatte ich schon gesagt, einfach weil die über die Schleimhaut ohnehin weniger aufnehmen können, und Leute, die ein Problem mit dem Magen haben, weil Vitamin B12, das kommt an Proteine gebunden in den Magen. Und im Magen, durch die Magensäure, muss das dann von diesen Proteinen über Proteasen und Peptidasen dann auch gelöst werden. Dann ist das frei und dann wird auch noch dieser Intrinsic Factor produziert. Und an diesen Intrinsic Factor, IF kurz, muss dieses Vitamin B12 dann binden. Und die Aufnahme findet aber dann eigentlich erst im Dünndarm statt. Ne? Also im entfernteren oder distalen Teil vom Dünndarm, wie man sagen würde. Und also alles, was damit zu tun hat, dass der Magen nicht mehr so viel Säure hat, wie eben Protonpumpenhemmer oder auch schlichtweg eine Magenentzündung, also wo die Magenschleimhaut ein bisschen angegriffen ist. Da sind auch Leute, die Probleme haben, Vitamin B12 aufzunehmen, weil dann das vom Milieu her nicht mehr passt und das Vitamin B12 nicht mehr so gut an den Intrinsic Factor bilden kann. Und Metformin hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt, das ist ja mittlerweile auch so häufig bei Diabetes und Insulinresistenz, da auch daran denken, dass man vielleicht hin und wieder mal einen B12-Spiegel bestimmt. Das macht auf jeden Fall Sinn, dann ist man solchen, ich sage jetzt mal, negativen Effekten, wenn man zu wenig B12 hat, auch einfach voraus.
Genau. Ja.
Das sollte passen und das ist sicher auch, würde ich sagen, das B-Vitamin mit dem häufigsten Mangel. Also,
ja.
Also nach vor Folsäure noch sicher Vitamin B12, auch eines mit dem häufigsten Mangel. Und wie gesagt, kann man dann eben entweder supplementieren oder wenn man sehr, sehr krassen Mangel hat, dann ist es relevant, das auch mal zu spritzen. Und dann ist es eben dieses Hydroxocobalamin.
Yes.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen über Versorgungszustände geredet. Und ich meine, bei Senioren, klassische Gruppe, die einen Mangel hat, wenn du über 65 bist, die meistens hat man nicht nur so eine fluoride Gastritis, weil man jetzt zu viel Kaffee trinkt oder zu viel Ibuprofen oder andere NSAR-Medikamente eingenommen hat, sondern manchmal bildet sich diese Schleimhaut auch einfach zurück. Ne? So wie die Haut Falten bekommt und die Struktur nicht mehr so gut ist, gibt es das gleiche auch im Darm, das gleiche auch im Magen. Das heißt, wir können weniger Intrinsic Factor produzieren, wir können weniger von dem B12 auch einfach aufnehmen. Deswegen ist das was, worauf man sicher schauen sollte. Vegetarier sowieso, ne? Vegetarier und Veganer, klassisch B12, aber auch B2 kann ein Problem sein. Schwangere nehmen immer Folsäure, da ist in den Präparaten meistens ohnehin alles abgedeckt, das ist schon mal sehr, sehr, sehr schön. Da muss man sich nicht so daran aufhängen. Und dann gibt es noch Leute, die Zöliakie haben, was gar nicht so wenige sind, auf die Bevölkerungsgruppen gesehen. Nicht alle merken, dass sie Zöliakie haben, also nur weil du keine Symptome hast, heißt das nicht, dass man keine Zöliakie haben kann. Das vielleicht nochmal am Rande. Es gibt es auch gewissermaßen symptomlos. Irgendwann wird es dann Symptome machen. Aber das kann natürlich auch mal so sein. Da sind B-Vitamine auch sehr relevant. B1, B6, B9, B12. Also da ist ein B-Komplex sicher was sehr, sehr Sinnvolles. Und ja, Leute, die sehr viel Alkohol trinken, da ist B1 ein Problem. Und das macht dann auch viele unschöne Sachen, wie wir schon darüber gesprochen hatten, mit dem Gehirn. Beziehungsweise generell.
Ja, wäre natürlich besser, kein Alkohol zu trinken, aber wenn man Alkohol weiter trinken muss, dann muss man halt B1 noch dazu nehmen.
Genau. Also am besten einfach kein Alkohol mehr trinken. Ich sag's nochmal, jeder Tropfen von Alkohol ist schlecht. Jeder, auch der erste. Es gibt kein gesundes Glas Wein. Das gibt's schlichtweg nicht. Aber ich glaube, das wissen auch die meisten Leute, die Alkohol trinken, dass das keine gute Idee ist.
Ja, was ich hier noch ganz spannend finde, so ein bisschen als Statistik vielleicht auch noch, dass eigentlich, wenn du vegan lebst, dass eigentlich über 50% der Leute dann auch einen B12-Mangel relativ schnell und zügig entwickeln. Das heißt, du hast eigentlich fast eine Sicherheit, dass du einen B12-Mangel entwickelst. Also es ist wirklich nicht einfach nur so paar Mal, ne? Das ist halt wirklich fast safe. Ne? Also deswegen, das sollte
Monate,
man...
Wir haben ja gesagt, das wird ein bisschen in der Leber gespeichert,
genau.
B12. Und einfach über viele Monate hinweg, so ein halbes Jahr, wird der Vorrat halt dann aufgebraucht und dann kommt halt auch nichts mehr nach. Deswegen wird der Vorrat ja auch aufgebraucht.
Und tatsächlich ist es auch so, dass das bei Folsäure auch ein großes Thema ist, dass das eben tatsächlich auch aktuell 60-80% der Erwachsenen nicht schaffen, auf ausreichend Folsäure zu kommen in Deutschland. Also eigentlich.
Ja, ich habe Blödsinn erzählt vorher. Ich habe ja gesagt, ich würde schätzen, Vitamin B12 ist der häufigste. Na,
jetzt wissen wir, dass es ist
nicht
B9
so. Es ist Folsäure, es ist B9. Ja. Aber Vitamin B12 ist ganz vorne mit dabei. Einfach, weil sich immer mehr Leute dafür entscheiden, sich vegan bzw. vegetarisch zu ernähren, weil sehr viele Leute einfach diese Medikamente nehmen, die wir schon angesprochen hatten. Und weil das so weit verbreitet ist und da natürlich nicht immer zusätzlich supplementiert wird, ist das dann schon relevant.
Yes.
Ansonsten, ja, also bei der Ernährung muss man einfach darauf schauen. Vielleicht ein Punkt noch bei Medikamenten, was wir so noch gar nicht genannt haben, ist die Pille. Wenn man die Pille nimmt, hat man auch Defizite bei B6, B9, B12. Das heißt, auch da macht Sinn, wenn man zusätzlich supplementiert, wenn man denn die Pille überhaupt nehmen möchte. Das vielleicht noch so ein bisschen am Rande. Gut, worauf, jetzt gibt es einen B-Komplex, jetzt gibt es Monoprodukte. Am Ende ist es so ein bisschen selbsterklärend, wann was Sinn macht. Ne, man kann, wenn mir jetzt 3 B-Vitamine fehlen, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, einen B-Komplex zu nehmen. Wenn man das Ganze ein bisschen unterstützen möchte, ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, einen B-Komplex zu nehmen. Wenn ich jetzt nur einen selektiven Mangel habe, zum Beispiel bei Veganern, wenn ich alles andere gut abdecken kann, gibt es auch viele Produkte, die dann mal nur B12 enthalten. Also so B12-Monoprodukte. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Wie würdest du das bei dir handhaben? Du nimmst ja auch einen B-Komplex als Teil von deinem Multivitamin.
Genau, ich habe es tatsächlich so gehandhabt, also ich nehme einfach immer den B-Komplex, habe jetzt auch noch nie irgendwie Probleme gehabt, dass ich zu viel von irgendwas hatte. Ganz im Gegenteil, es hat eigentlich immer gepasst. Außer beim B6, da habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang, ich sag mal, nachschaufeln müssen. Und habe dann halt tatsächlich einfach noch ein separates B6-Produkt gekauft, so ein P5P, und dann hat das auch wieder gepasst. Also insofern, ich würde es in den meisten Fällen sogar sagen, okay, wahrscheinlich macht für fast jeden so ein B-Komplex einfach als Basis Sinn. Der muss jetzt aber auch nicht ultra hoch dosiert sein, da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt schon welche, die auch recht hoch dosiert sind, die auch zum Auffüllen gedacht sind, wenn man eben Mängel hat. Und das ist in vielen Fällen wahrscheinlich gar nicht nötig, sondern man kann einfach so ein Grundrauschen schaffen. Und wenn man dann immer noch einen spezifischen Mangel hat, dann kann man nochmal, ja, wirklich gezielt reingehen. Ja, aber wie gesagt, man hat das in vielen Multivitaminen halt auch drin. Deswegen sind da meistens schon ganz solide dosiert und deswegen kommt man damit eigentlich auch schon ganz gut voran.
Und ein B-Komplex ist vor allem auch deshalb sinnvoll, weil diese B-Vitamine ja als Netzwerk arbeiten.
Genau.
Und wenn man jetzt nicht ein komplettes Panel gemacht hat, wo man sich alle 8 B-Vitamine angeschaut hat, dann kann ein B-Komplex trotzdem sinnvoll sein, weil, ja, wie wir ja schon auch jetzt an ein paar Punkten festgestellt haben, wenn das eine nicht ausreichend da ist, kann das andere auch nicht gut funktionieren. Das ist zum Beispiel im Fall von B6 ohne B2 und ohne Zink auch gar nicht umgewandelt werden kann. Vielleicht bei B6, das haben wir noch unterschlagen, man redet da von Dosierungen so ab 25 plus Milligramm P5P pro Tag, das sollte man nicht dauerhaft machen. Mhm. Wenn da zu viel drin ist, bei manchen, manche schaffen auch irgendwie 30, 35, ohne jetzt eine Neuropathie zu entwickeln, aber nur, dass man da grob eine Idee davon bekommt, dann kann man auch mal auf dem eigenen Produkt nachschauen, wie viel ist denn da überhaupt drin. Man sollte das nicht einfach unkritisch in der Höhe nehmen, ansonsten halt dann auch einfach nur jeden zweiten Tag oder einfach ein anderes Produkt wählen. Die Form ist super wichtig, um das Ganze bei so einer Zusammenfassung ein bisschen zusammenzubringen. Die Form ist super wichtig, am besten einfach immer bioaktive Form nehmen, vor allem bei Folsäure die methylierte Form, bei Vitamin B6 P5P, bei Vitamin B2 R5P, bei Vitamin B12 ist es eher dieses
Methylcobalamin
oder Hydroxocobalamin, nicht nur eben Cyanocobalamin zum Beispiel. Und genau, wissen, wenn man selber Teil von einer Risikogruppe ist. Wenn jetzt jemand zuhört und die Person ist über 65 oder über 70, dann ist man schon eine Risikogruppe. Wenn sich jemand vegan-vegetarisch ernährt, auch Risikogruppe. Wenn jemand gerade schwanger ist, Risikogruppe. Wenn jemand Metformin oder Protonpumpenhemmer nimmt, Risikogruppe. Und wenn man diese Gruppen alle zusammenzählt, dann kommt man schon auf einen substanziellen Teil von der Bevölkerung, die wahrscheinlich nicht optimal versorgt sind. Genau. Deswegen, es macht Sinn, sowas mal zu checken. Es macht Sinn, es kann auch Sinn machen, sowas mal zu supplementieren. Und ansonsten, bei der Diagnostik ist auch so ein bisschen wieder das Thema, was bestimmt man denn genau? Bei B12 ist es zum Beispiel dieses Holo-TC, also Holo-Trans-Cobalamin. Das ist wichtig. Es macht auch mal Sinn, Homozystein zu bestimmen. Marker eben, gibt es auch eine eigene Folge. Marker für Gefäßentzündung ist für Methylierung super wichtig und Homozystein lässt sich durch eine B-Vitamin-Supplementierung oder eben Betain dann auch entsprechend senken. So viel zu den B-Vitaminen. Ist doch sehr, sehr umfangreich. Ich gehe jetzt nochmal nachschauen, was denn früher mal B4 war und B8. Und
ich glaube, ich habe sogar mal gelesen, dass eines von den B-Vitaminen versehentlich sogar mal Vitamin D war, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Also werden wir jetzt gleich fact-checken.
Muss man gleich mal fact-checken.
Hoffentlich
macht das keiner zu Hause.
Bitte nicht fact-checken, beziehungsweise nur wenn es dann auch stimmt.
Genau.
Nee, Spaß beiseite. Wenn es von eurer Seite her noch Fragen gibt zum Thema B-Vitamine, ist doch eigentlich ein super, super umfangreiches Feld, dann einfach einen Kommentar schreiben oder eine Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de. Ansonsten dürft ihr auch gerne eine Bewertung dalassen, wenn es euch gut gefallen hat, den Podcast auch gerne mit Freunden und Familien teilen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören oder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge, Max. Danke dir. Bis dahin und ciao.
Danke und ciao.